Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Die Polizei ist ja Teil der Exekutive und sie übt für den Staat das Gewaltmonopol aus. Dazu darf sie auch unmittelbaren Zwang einsetzen, um polizeiliche Maßnahmen durchzusetzen. Das ist also eine Ausnahmebefugnis. Tatsächlich darf nur die Polizei physische Gewalt einsetzen und auch nur, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und das Verhältnismäßigkeitsprinzip des Grundgesetzes beachtet wird. Jedes gewaltsame, verhältnismäßige Handeln der Polizei kann als unmittelbarer Zwang rechtmäßig sein. Das ist also oft nötig, um die polizeilichen Aufgaben zu erfüllen. Dafür muss dieser Gewalteinsatz geeignet sein, er muss erforderlich sein und er muss angemessen sein, um das Ziel der Maßnahme zu erreichen. In dem Moment, wo der Gewalteinsatz diesen Vorgaben nicht genügt, da ist er rechtswidrig und ist auch als § 340 StGB als Körperverletzung im Amt strafbar.
Und damit wollen wir uns heute beschäftigen mit der illegalen Polizeigewalt. Und dazu ist es gut, sich zu vergegenwärtigen, dass erstmal Polizeieinsätze eigentlich fast immer auch gewaltvoll sind, aber legal. Und selbstverständlich gibt es da aber auch einen Bereich, wo die Legalität überschritten wird und wo auch polizeiliches Handeln illegal sein kann. Und das schauen wir uns heute mal ein bisschen näher an. Wie passiert das eigentlich? Was wissen wir darüber? Und wie kann man illegale Polizeigewalt auch etwas eindämmen?
Aufgrund ihrer hervorgehobenen Rolle ist das polizeiliche Handeln von ganz besonderer Bedeutung für die Integration von Minderheiten und auch für die Entstehung von Systemvertrauen. Und zwar nicht nur das System Polizei, sondern tatsächlich das ganze demokratische System und den Aufbau des Staates.
Wie die Polizei aufgebaut ist, wie auch die Geschichte der Polizei ist, wer eigentlich bei der Polizei arbeitet, das haben wir uns das letzte Mal etwas näher angeschaut. Wer daran Interesse hat, hört einfach nochmal in diese Folge rein. Wenn wir uns jetzt dem Thema der illegalen Polizeigewalt widmen, dann stellt sich selbstverständlich die Frage, was wissen wir eigentlich darüber? Wie können wir darüber eigentlich Erkenntnis erlangen? Und wir haben das letzte Mal auch darüber gesprochen, dass zur Polizeikultur auch so etwas gehört wie eine fehlende Fehlerkultur, also dass es eine Institution ist, die jetzt nicht von sich aus viel über sich reflektiert, guckt, wo sind eigentlich Probleme, wo können wir vielleicht auch anders handeln. Und das wirkt sich auch darauf aus, dass es nicht so viel Forschung gibt innerhalb der Polizei oder über die Polizei, beziehungsweise dass Forschung in diesem Kontext mit vielen Problemen konfrontiert sind, weil der Zugang zur Polizeiorganisation, also zu dem Forschungsfeld, oftmals nicht so leicht zu erlangen ist, gerade wenn es um solche Themen geht, die auch heikel sind, wo auch negative Sachen über die Polizei herauskommen können.
Tatsächlich kann man fast schon sagen, die Polizei im Allgemeinen, ne, wir sprechen immer zuerst mal über das Allgemeine, ist fast so ein bisschen als forschungsängstlich zu bezeichnen. Es gab zum Beispiel mal eine Debatte in der sogenannten Arbeitsgruppe Durchsetzung polizeilicher Autorität im Rechtsstaat an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, die Arbeit der Studie Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen, die an der Ruhr-Uni Bochum durchgeführt wird, Tobias Singelstein, Leila Abdulrahman, Hanna Espingrau und Luise Klaus unter anderem. Da wurde sehr scharf die Methodik angegriffen. Das kann man in einem wissenschaftlichen Diskurs immer machen und fragen, hätte ich es anders machen können. Aber auch die Haltung hinter der Studie wurde ganz stark kritisiert. In diesem Diskurs wurde klar, dass aus Sicht dieser polizeilichen Arbeitsgruppe eigentlich nur Platz für so eine Idee ist, wer gegen die Polizei ist, ist nicht für sie. Und das ist so ein Hinweis auch darauf, dass das Thema Fehlerkultur in der Polizei tatsächlich ein Thema ist, über das man sprechen muss. Es gibt so einen Spirit in Bezug auf Forschung, der sich im ganz Allgemeinen, es gibt immer ganz viele Ausnahmen, eher sowas wie Abwehr statt Auseinandersetzung mit kritischen Themen, die da auftauchen, eben ermöglicht. Die Haltung wiederum, die in diesem Streit deutlich wurde, war, dass viele Menschen in der Polizei glauben, dass wer zu Polizei und Gewalt forscht, auf Polizeibashing aus ist und sich mit den Medien in der Sache verbünden würde. Und dadurch wird aber ganz viel übersehen, nämlich auch die Chancen, nämlich in was für ein Interesse die Polizei selbst daran hat, nicht als gewaltvolle Institution wahrgenommen zu werden.
Ja. Man muss dazu ja auch sagen, dass die Polizei selbst ja auch nicht entscheiden kann, dass über sie geforscht wird. Also da haben wir ja auch die Innenministerien als obersten Behörden quasi noch so mit drin. Das kann man, glaube ich, auch hier nicht außer Acht lassen, dass das auch sehr stark auch davon abhängig ist, inwiefern man sich da öffnet. Und da gibt es ja schon Innenminister, die hier auch schnell von Vertrauen sprechen, also die immer sehr bemüht sind, ihr Vertrauen gegenüber der Polizei zu äußern und damit eigentlich überhaupt gar keine Diskussion ermöglichen. Und ich finde das sehr fraglich, weil Fehler passieren natürlich überall, wo Menschen arbeiten, auch in anderen Organisationen selbstverständlich. Und darüber muss man sprechen. Man muss gucken, wenn wir jetzt an Krankenhäuser denken, wo werden vielleicht mehr Fehler gemacht von Ärzten? Hat es was mit Überlastung zu tun, mit schlechter Ausbildung, wie auch immer? Also man muss ja darüber sprechen, über die Fehler, die gemacht werden und gucken, wie man besser werden kann. Und in einer Organisation wie der Polizei ganz besonders, weil einfach so spezielle Befugnisse ja vorliegen, die Gewaltanwendung. Gerade das führt ja zu einer ganz besonderen Verantwortung, möglichst wenig Fehler zu machen und besser zu werden. Und deswegen finde ich es gerade hier sehr problematisch und unprofessionell und nicht wirklich so mit dem Rechtsstaat vereinbar, einfach nur zu sagen, wir vertrauen dieser Organisation.
Und man kann, weil du gerade schon Krankenhaus gesagt hast, da sieht man ja auch da ist ja der Diskurs ganz oft, dass eben die Fehlerkultur da fehlt, dass deshalb ganz lange auch Straftaten unentdeckt bleiben können. Wir denken an diesen Fall, in dem eine Pflegekraft ganz, ganz viele Menschen umgebracht hat und irgendwie alle so eine Ahnung hatten, aber man nicht richtig drüber gesprochen hat. Und auch hier ist ja so ein bisschen die Parallele, es ist eben eine Institution, in der ganz weitreichende Befugnisse sind. Also auch wenn eine Ärztin, ein Arzt oder auch Pflegekräfte handeln, wäre das immer auch eine Körperverletzung, wäre das nicht im Einvernehmen mit dem Patienten, der Patientin. Und das heißt, je näher man an solche Grundrechte auch kommt und eben eigentlich eine Ausnahme vom Regelfall sozusagen ist, dass man was darf, was andere nicht dürfen, umso wichtiger wäre die Fehlerkultur, aber umso stärker wird sie negiert und ist oft mit Angst belegt aus Sicht der Organisation.
Deswegen gucken wir uns mal an, was wissen wir denn eigentlich darüber, inwiefern illegale Polizeigewalt passiert.
Wenn man die Polizei fragt, ob sie es schon mal erlebt haben, dass Körperverletzung im Amt ausgeübt wurde, dann bejahen das 58% der BeamtInnen, die sagen, sie haben schon mal einen illegalen polizeilichen Übergriff erlebt. Und 28%, also jeder Vierte, sagt, dass das Verhalten einer Kollegin, eines Kollegen schon mal zu weit ging. 23% meinen, sie hätten ihren Ermessensspielraum vielleicht schon mal unnötigerweise voll ausgeschöpft.
Das zeigt auch nochmal den Graubereich. Ja. Es gibt bestimmte Maßnahmen, wo man dann einfach nicht 100% auch sagen kann, es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Also ist der Griff einfach etwas zu viel, der war da nicht mehr nötig. Es war nicht mehr nötig, vielleicht mit so einer Vehemenz jemanden in den Streifenwagen zu schubsen oder so. Also diesen Graubereich gibt es selbstverständlich auch. Gerade bei einer Institution, die ja auch legal Gewalt anwenden darf, wo das dann so fließend übergeht, dass es dann doch vielleicht zu viel ist.
Und auch menschlich total nachvollziehbar. Also wenn man in so einer aufgeheizten Situation ist, man ist ja auch als Polizistin oder Polizist, man ist ja Mensch und man muss eine sehr gute Ausbildung haben, sehr gutes Emotionsmanagement, dass man dann eben nicht sagt, boah, jetzt aber, du nervst mich jetzt aber. Also ich kann es ehrlich gesagt bis zu einem gewissen Grad durchaus nicht verstehen, aber nachvollziehen, wie es zu so einem Schritt kommen kann. Und wir sehen auch in der Forschung schon seit den 90ern, da gab es Interviewstudien von Maybach, dann 2007 von Feltes, dann gab es Beobachtungsstudien von Schwer und Strasser, auch Hunold und Reuter haben sich in den 2000er und 2010ern damit auseinandergesetzt. Immer wieder war das Thema übermäßige Gewaltanwendung in den Interviews mit PolizeibeamtInnen auch ein Thema.
Daneben gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, hier Forschung zu betreiben, dass man nicht die Polizei selbst fragt, sondern Menschen, die von dieser illegalen Polizeigewalt betroffen sind. Das Problem hierbei ist, dass man schlecht eine Studie wirklich repräsentativ aufbauen kann. Also wenn man jetzt eine zufällige Stichprobe der Bevölkerung ziehen würde und die befragen würde, würde man wahrscheinlich einen sehr kleinen Anteil dabei nur haben, die illegale Polizeigewalt erlebt haben, weil einfach sehr viele Menschen gar nicht in Kontakt geraten mit der Polizei. Oder vielleicht mal einer Verkehrskontrolle, aber die Kontexte, in denen überhaupt illegale Polizeigewalt auch eher passieren kann, in denen sind Menschen nicht gleichermaßen. Ja. Und insofern wäre eine repräsentative Befragungsmethode schwer umsetzbar. Da müsste man so eine große Anzahl nehmen an Menschen, dass es eigentlich kaum durchführbar ist.
Für wen repräsentativ wäre dann die Frage? Für die allgemeine Bevölkerung oder für eine Gruppe, die eben häufiger das Polizeiliche gegenüber stellt? Und dann spielen auch solche Aspekte wie Racial Profiling, wer wird häufiger von der Polizei kontrolliert, eine Rolle. Das ist schon mal ein Ausblick auf die nächste Folge. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema.
Ja, aus diesem Grund sind Tobias Singelstein und Kollegin, die eine relativ aktuelle Studie zu diesem Thema vorgelegt haben, anders vorgegangen. Sie haben nicht repräsentativ befragt, sondern sie haben eine Befragung online gestellt und aufgerufen, daran teilzunehmen, wenn man schon mal betroffen war durch illegale Polizeigewalt. Und das ist auch nicht unüblich, so ein Vorgehen, muss man sagen. Also ich kenne das beispielsweise aus einer Studie zum Thema sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche. Auch da hat man nicht stichprobenmäßig die Bevölkerung befragt, sondern aufgerufen, an so einer Befragung teilzunehmen. Also es gibt es auch aus anderen Kontexten. Aber es wurde in dieser Studie doch sehr stark kritisiert von außen. Deswegen auch nochmal die Betonung, warum man hier methodisch so vorgegangen ist und dass das bestimmte Schwierigkeiten in der Interpretation mit sich bringt. Also man kann jetzt nicht sagen, so und so viel Prozent der Bevölkerung erleben Polizeigewalt oder in so einem Ausmaß findet Polizeigewalt innerhalb eines Jahres statt. Solche Aussagen kann man damit nicht treffen. Es haben letztendlich 3.300 Personen teilgenommen und das ist schon relativ viel für so eine Untersuchung und für diesen Ansatz.
Was sind die zentralen Ergebnisse dieser Studie? Es gibt bestimmte Situationen, in denen übermäßiger Einsatz polizeilicher Gewalt vor allem berichtet wird. Das sind Einsätze bei Großveranstaltungen, Demos oder Fußballspiele, das sind Konfliktsituationen und das sind Personenkontrollen. Es gibt Gruppen von Menschen, die häufiger betroffen sind, am häufigsten junge Männer und marginalisierte Personen. Was die Verletzungen anbelangt, berichten 19% der Betroffenen, also jeder Fünfte, schwere physische Verletzungen und auch psychische Belastungen wie Wut oder dann eben auch Angst vor der Polizei in Folge kommen dazu. Manche meiden dann auch bestimmte Situationen oder Orte und berichten, dass sie wirklich Vertrauen in die Polizei und in den Staat verloren haben. Über die Gründe der Anwendung übermäßiger polizeilicher Gewalt lässt sich grob sagen, es sind individuelle und situative und organisationale Faktoren. Also es geht darum, dass die Kommunikation mangelhaft ist, es gibt Stress, es gibt Überforderung, aber es gibt auch diskriminierendes Verhalten von PolizeibeamtInnen. Die Betroffenen sagen, es sei dazu gekommen, als sie mit Fragen auf die Polizei zugegangen seien und was diskutieren wollten, als respektlos wahrgenommen wurden oder sich in Bezug auf polizeiliche Maßnahmen geweigert hätten. Es gibt eine relativ niedrige Anzeigebereitschaft. Nur 14% der befragten Betroffenen haben gesagt, es gab ein Strafverfahren und 90% der Strafverfahren zu Verdachtsfällen wurden dann von den Staatsanwaltschaften eingestellt. Nur 2% wurde Anklage erhoben. Wenn ich hier nochmal dagegen stellen darf, wir wissen, dass die Staatsanwaltschaften wiederum bei tätlichen Angriffen gegen Vollstreckungsbeamten grundsätzlich nicht einstellen. Also da sieht man schon mal eine Definitionsmacht, die da in eine andere Richtung nochmal geht.
Das geht auch einher mit Ergebnissen, die Tobias Singelstein mal in einer anderen Untersuchung gemacht hat, wo man nicht Betroffene befragt hat, sondern sich Strafakten angeschaut hat und untersucht hat, wie geht es denn weiter, wenn das polizeilich angezeigt wird, Körperverletzung im Amt. Und auch da zeigt sich, dass es unter 10% sind, die überhaupt wirklich weitergeführt werden von den Staatsanwaltschaften, wo es wirklich zu einem Gerichtsprozess dann auch kommt.
Das liegt sicher auch an den strukturellen Besonderheiten der Verfahren. Da ist eine schwierige Beweislage. Es steht die Aussage der Betroffenen gegen einsatzbeteiligte PolizeibeamtInnen. Es gibt keine Beweismittel. Für PolizeibeamtInnen ist es herausfordernd, ihre KollegInnen zu belasten. Und die zuständigen Staatsanwaltschaften haben auch wegen der alltäglichen engen Zusammenarbeit, letztlich ist die Staatsanwaltschaft die Dienstherrin der Polizei, haben die eben auch eine voreingenommene Herangehensweise gegenüber der Polizei, also eher quasi positiv gerichtet. Ja. Und auch die Vorannahmen der Betroffenen über polizeiliche Gewalt sind häufig so, dass die Glaubwürdigkeit eingeschränkt ist. Also man glaubt eher den PolizistInnen, die sind ja übrigens auch in der Regel zu zweit, als dass man den Betroffenen glaubt. Mhm.
Also insgesamt zeigt diese Studie, dass es bestimmte Kontexte sind, in denen illegale Polizeigewalt passiert. Also wir reden hier nicht davon, dass die Polizei durch die Straßen zieht und einfach wahllos BürgerInnen angreift, sondern es ist eingebunden in Kontext und auch in Interaktionen. Und die sind auch oft in bestimmter Art und Weise ein bisschen aufgeheizt, aufgeladen, herausfordernd auch für die Polizei. Und in diesen Interaktionen, in diesen Situationen tritt dann die Gewalt auf.
Ein Beispiel, das wir nur ganz kurz aufgreifen wollen, ist das Thema polizeiliche Schmerzgriffe. Schmerzgriffe sind Techniken, wo durch Überstreckung oder Überbeugung von Gliedmaßen, Hebeltechniken, die Menschen eben dann bei einer Sitzblockade zum Beispiel zum Aufstehen gebracht werden, weil es so weh tut, wenn man sitzen bleiben würde. Und das ist ein Aspekt, in dessen Rahmen auch es zum Teil zu polizeilicher, übermäßiger Gewalt kommt. Da sieht man das. Es gibt so einen gewissen Punkt, bis zu dem das legitim ist und auch gerechtfertigt, wobei die durchaus umstritten sind, diese Schmerzgriffe, ob man da nicht noch ein milderes Mittel wählen müsste. Aber dann geht es in Fällen darüber hinaus.
Ich hatte eben schon gesagt, es sind bestimmte Kontexte, in denen die Gewalt eher stattfindet. Und man sieht in der Forschung auch noch weitere Risikofaktoren neben den Situationen selbst. Mhm. So zeigt sich über verschiedene Forschungsbefunde hinweg, dass es eher junge männliche Beamte sind, die zu Gewalt neigen. Man muss aber auch sagen dabei, dass das auch die Gruppe ist, die auch mehr in diesen Einsätzen sind. Also ja. Demonstrationen begleiten, das ist etwas, was eher jüngere Beamte machen. Und wir haben auch mehr Männer bei der Polizei. Also das muss man auch immer noch mal mit beachten. Aber wir sehen erstmal junge männliche Beamte hier eher als Täter. Dann kommen aber auch noch bestimmte Personenmerkmale dazu, also zum Beispiel Risikofreudigkeit, also bestimmte Einstellungen auch der Person, um sie eher eine Person bereit ist zu deeskalieren, selbstbewusst ist, sich nicht so leicht angreifen lässt auch, sich angegriffen oder respektlos behandelt fühlt, umso eher kann sie Situation dann auch anders entschärfen.
Zum Alter passt, dass die Gewaltanwendung mit dem Dienstalter und einer zunehmenden Erfahrung tendenziell absinkt.
Weitere Einstellungen sind relevant, zum Beispiel eine punitive Einstellung, eine sehr starke Identifikation mit der Organisation. All das ist damit verbunden, eher auch illegale Polizeigewalt anzuwenden.
Man sieht, dass BeamtInnen des mittleren Dienstes eher zu Übergriffen neigen als solche des höheren Dienstes. Das hat aber eben auch wieder mit Aufgaben sicherlich zu tun und in welche Situationen komme ich eigentlich qua Amt sozusagen. Und die Übergriffsintention ist auch davon abhängig, ob das polizeiliche Gegenüber als deutsch oder als anders gelesen wurde. Kein Einfluss hat das Alter oder das Geschlecht des polizeilichen Gegenübers.
Zusammenfassend kann man sagen, illegale Polizeigewalt, dieses übermäßige Gewaltanwendung ist etwas, was nicht einfach jedem Beamten einfach mal so passiert in der Polizei, sondern dass es schon bestimmte Faktoren gibt, bestimmte Einstellungen bei Beamten, die eher dazu führen. In der Polizeiforschung redet man auch von dem Phänomen des Dirty Harry oder des Jägers, also so bestimmte Typen von PolizistInnen, die halt eher auch rechtswidrige polizeiliche Verhaltensweisen akzeptieren, die eher damit d'accord gehen, dass es zur Beendigung von bestimmten Situationen irgendwie gerechtfertigt ist, legitim ist, auch mal die Gesetze zu übertreten oder vielleicht sogar erforderlich ist, die vielleicht auch eher nochmal so eine gewaltaffine Einstellung auch haben, sich so als Jäger begreifen, dieses Risiko Freudige dabei auch haben, das vielleicht auch so mit als Spiel und mit als ihre Rolle auch begreifen. Es gibt dabei auch den Begriff der WiderstandsbeamtInnen, da werden wir auch in der Folge nochmal drauf kommen, wenn wir über Gewalt gegen Polizei sprechen. Damit meint man BeamtInnen, die besonders häufig in Widerstandslagen geraten. Das meint, die besonders häufig in Situationen geraten, wo sie sagen, ich habe Gewalt erlebt, ich wurde angegriffen, man hat sich meiner Maßnahme einfach widersetzt. Und das deutet schon darauf hin, dass es hier auch so ein Zusammenspiel dann auch gibt beim Erleben eigener Gewalt. Da werden wir dann aber in der Folge noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
Aber es sind nicht nur persönliche Faktoren, sondern auch strukturelle und organisationale Faktoren. Die Polizei steckt eben auch bestimmte Rahmenbedingungen, die die Tätigkeit dann festlegen. Da gibt es ein Arbeitsklima, es gibt Ebenen von Kultur in der Polizei, es gibt auch besondere Belastungen, die ganz charakteristisch sind. PolizistInnen gehen ständig mit Kriminalität um, sie haben eine hohe Arbeitsbelastung, immer wieder kriegen wir Zahlen in den Nachrichten gemeldet, wie hoch die Überstundenzahl bei der Polizei ist. Es gibt einen Mangel an Beachtung, an Anerkennung zum Teil und auch die Führung und Kohäsion der Dienstgruppe ist zum Teil schwierig. Das alles löst dann Stress aus und Stress ist eben ein zentraler Risikofaktor für die Ausübung übermäßiger polizeilicher Gewalt.
Und dabei gibt es noch eine Besonderheit in der polizeilichen Organisation, nämlich Stichwort Fehlerkultur, dem Umgang mit polizeilichen Fehlverhalten auch von KollegInnen. Man könnte ja denken, okay, jetzt verhält sich jemand nicht angemessen, aber dann gibt es ja KollegInnen, die das mitbekommen und die doch sagen können, Moment, also das geht so nicht, das musst du nächstes Mal anders machen oder wie hast du da mit dem geredet oder die Ohrfeige, die war einfach überhaupt nicht nötig. Das wäre ja irgendwie wünschenswert, dass sich KollegInnen da auch so unterstützen, sich auch selbst so ein bisschen kontrollieren und sich andere Verhaltensweisen aufzeigen. Und hier gibt es aber in der polizeilichen Organisation eine Besonderheit, die dem wirklich entgegensteht, nämlich der Strafverfolgungszwang. Polizeibeamtinnen müssen Straftaten verfolgen, anzeigen, die sie sehen. Man kann sich auch vorstellen, dass es irgendwie auch historisch sinnvoll mal so gewachsen ist, dass Polizeibeamtinnen nicht einfach selbst entscheiden können, verfolge ich jetzt die Straftat, die ich mitbekomme oder nicht, sondern dass sie schon angehalten sind, Straftaten zu verfolgen, das aktenkundig zu machen. In diesem Fall aber ist es schwierig, wenn sie mitbekommen, dass KollegInnen Straftaten begehen, also illegale Polizeigewalt, sind sie auch angehalten, das sofort anzuzeigen, sofort kundlich zu machen. Sie sind in der Situation auch ZeugInnen plötzlich, obwohl sie ja eigentlich auch noch im Einsatz involviert sind. Also ganz schwierig eigentlich. Ja. Und das führt dazu, dass wenn PolizeibeamtInnen vielleicht ein paar Stunden später oder am nächsten Tag denken, oh, das war wirklich nicht okay, was mein Kollege da gemacht hat, ich gehe jetzt mal zu meinem Dienstgruppenleiter und sage das mal, dass sie dazu kaum noch die Möglichkeit haben, weil sie sich selbst schon strafbar gemacht haben. Sie hätten nämlich sofort handeln müssen. Sie hätten sofort eine Anzeige schreiben müssen, das aktenkundig machen müssen. Und diese rechtliche Lage erschwert es halt auch den KollegInnen, die das mitbekommen, richtig zu handeln. Weil es wäre ja wünschenswert auch, dass man einen Tag später sich meldet, dass es, man es nicht so auf sich beruhen lässt. Aber dadurch, dass die Polizeibeamtinnen, die das mitbekommen haben, sich dadurch selbst schon strafbar gemacht haben, nicht sofort eingeschritten zu sein, nicht sofort es anzuzeigen, erschwert es halt, dass sie später dann einschreiten und führt eher zu so einer Kultur, Code of Silence, dass man dann auch nichts sagt, dass man ja das verschweigt, dass man das mitdeckelt, Falschaussagen macht. Also das ist auch etwas, was wirklich in der Organisation selbst ein ganz großes Hindernis ist, gut mit den Fehlern, die passieren, umzugehen.
Da spielt vielleicht auch noch mit rein, dass es so eine Arbeits- und Organisationskultur gibt, die auf der Dienststelle dann über diese strukturellen Sachen hinaus nochmal mitentscheidet. Es gibt etwas, was als traditionelle Polizeikultur beschrieben wird und das dann eher eine positive Einstellung zu Gewalt und Männlichkeit beinhaltet. Da gilt Gewalt dann auch als Mittel, um sich vor KollegInnen zu beweisen. Es gibt, das hat Raphael Bär mal beschrieben, die sogenannte Street Cop Culture, wo ein autoritäres Auftreten und ein hartes Durchgreifen und ein autonomes Agieren dazugehören. Und das kann eben dazu führen, dass, wenn man in einer Gruppe ist, in der so eine Kultur dann vorherrscht, dass Gewalt nicht mehr als letztes Mittel, sondern als Mittel der Konfliktlösung angesehen wird und dann so rechtswidrige Gewalteinsätze möglicherweise begünstigt werden. Wir sehen aus US-Studien, dass es Netzwerkeffekte gibt, also PolizeibeamtInnen, denen häufiger unverhältnismäßiger Gewalteinsatz vorgeworfen wurde. Die hatten auch häufiger Kontakt zu anderen BeamtInnen, denen das auch vorgeworfen wurde. Und da ist die Erklärung, die die Forschenden da nutzen die, dass sie sagen, diese Verhaltensweisen werden möglicherweise innerhalb der Gruppe erlernt und dann wird so ein unzulässiges Verhalten normalisiert und dieser Zusammenhang zeigt sich unabhängig von den individuellen Eigenschaften der Beamtinnen.
Und das ist aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Faktor bei diesem Thema illegale Polizeigewalt. Wenn man das wirklich ernsthaft angehen möchte, dann bedeutet das, es reicht nicht, einfach nur zu selektieren und bei der Einstellung irgendwie abzutasten, ist das jemand, der eh schon so gewaltaffin ist oder nicht. Es geht nicht darum, einzelne Polizeibeamtinnen irgendwie zu erkennen und aus der Institution rauszuholen, sondern es gibt ganz viele Bedingungsfaktoren, die dazu führen, dass es eher zu illegalen Polizeigewalt kommen kann oder auch die sich stabilisiert und nicht aufgedeckt wird, die in der Institution liegen, die in dem Aufbau der Institution liegen, in dem stark hierarchischen Aufbau. Und wenn man das wirklich ernst meinen würde, politisch etwas gegen illegale Polizeigewalt zu tun, dann müsste man wirklich an diese Strukturen auch mal ran und sich angucken, wie können wir das anders aufbauen, wie können wir das mehr befördern, über Fehlverhalten zu sprechen, wie können wir zum Beispiel durch mehr Supervision auch mal in die Reflexion gehen, Austausch zwischen verschiedenen Dienstgruppen, wie macht ihr das? Also all das, was uns zum Reflektieren bringt und uns ja auch dazu bringt, unser eigenes Verhalten nachzudenken, ein neues Verhaltensrepertoire irgendwie uns anzueignen, all das müsste man viel mehr in die Institution reinbekommen.
Aber da sind eben die Probleme der Organisation, du hast es vorhin angesprochen, dieser Code of Silence, diese Angst auch, was darüber noch hinausgeht, vor der kollegialen Ausgrenzung, wenn man Dinge anspricht. Strafverfolgungszwang steht sowieso dagegen. Und es fehlt eine Auseinandersetzung mit den strukturellen Problemen. Es gibt immer noch so einen Reflex, dass Fälle, die auftauchen, als Einzelfälle abgetan werden und man eben nicht guckt, was ist denn das, was jetzt hier strukturell begünstigt hat. Notwendig wäre deshalb aus Sicht der Forschung, wird es immer wieder beschrieben, wirklich eine echte Fehlerkultur, die alle Faktoren berücksichtigt und das Fehlverhalten nicht individualisiert, nicht vereinzelt, sondern die organisationalen Aspekte analysiert und aufarbeitet. Da werden zahlreiche Instrumente innerhalb der Polizei diskutiert, eben genau Teamcoaching, Supervision, Debriefing, Nacheinsätzen, auch Beschwerde- und Mediationsstrukturen. Und was letztlich so ein Problem bleibt, wir haben es vorhin angesprochen beim Thema, wenn die Staatsanwaltschaft dann eben eher nicht einstellt, wenn es gegen die Polizei Gewalt war, aber eher einstellt, wenn es Gewalt durch Polizei war, dann bleibt eben so diese Frage, wer bewacht eigentlich die Wächter? Derin und Singelstein bezweifeln zum Beispiel, dass Strafverfahren ein hinreichend wirksames Mittel sind, um illegale Polizeigewalt aufzuklären. Und auch die Defizite und Grenzen der justiziellen Aufarbeitung zeigen sich. Es geht nämlich auch da wieder um den Einzelfall und nicht darum, dass man erkennt, was sind eigentlich strukturelle Missstände.
Ja, das liegt daran, dass wir in Deutschland keine unabhängige Kontrollinstanz wirklich haben. Man kann über parlamentarische Untersuchungsausschüsse Fälle aufarbeiten, aber das ist etwas, was nur für einzelne Fälle überhaupt relevant ist und auch langwierig ist und nicht das ist, was man wirklich braucht, um diejenigen, die betroffen sind von illegaler Polizeigewalt, wirklich etwas an die Hand zu geben, wie sie sich vertrauensvoll auch dagegen wehren können. Und auch gerade die Personen, die eine geringe Beschwerdemacht haben, sind da in einer sehr misslichen Situation. Ich denke da beispielsweise an den Polizeigewahrsam. Mhm. Wenn ich mit meinen Polizeistudierenden über dieses Thema spreche und sie frage, welche Erfahrungen sie im Praktikum gemacht haben, gibt es in jedem Kurs mehrere Erfahrungen von illegaler Polizeigewalt, die berichtet wird. Und wenn Studierende in Polizeigewahrsam Praktikum gemacht haben, werden da immer Fälle erzählt und die Studierenden auch sehr verstörend finden. Man muss sagen, Polizeigewahrsam, da kommen auch Menschen rein, die auch sehr herausfordernd sind, die in psychischen Ausnahmesituationen sind, die vielleicht stark unter Drogen stehen, also die jetzt auch nicht die angenehmsten Zeitgenossen sind, muss man so sagen. Die müssen komplett entkleidet werden. Es muss in alle Körperöffnungen geguckt werden, ob sie irgendwas reinschmuggeln. Und das alleine, diese Arbeit, diese Aufgabe der Polizei, finde ich schon sehr herausfordernd. Also wie kann man unter Beachtung der Menschenwürde eigentlich diese Maßnahmen gut durchführen? Und auf der anderen Seite ist das aber auch ein Bereich, wo jetzt nicht die sensibelsten, bestausgebildetsten Polizeibeamten reinkommen, sondern viele wollen auch gar nicht diesen Job haben. Und wenn man sich dann überlegt, wer im Polizeigewahrsam landet, ist auch leicht nachzuvollziehen. Die werden sich nicht groß beschweren, die werden sich nicht danach einen Anwalt nehmen. Und gerade in solchen Kontexten mit geringer Beschwerdemacht ist auch dann der Nährboden für Missbrauch von Gewalt dann auch geebnet.
Ja. Der Fall Uri Jalloh hat uns aufgezeigt, wie schwierig diese Polizeigewahrsam ist. Uri Jalloh war ein Asylsuchender aus Sierra Leone, der im Januar 2005 in der Polizeistation Dessau-Roßlau verbrannt ist im Polizeigewahrsam. Und die Aufklärung dieses Falles ist bis heute nicht so richtig abgeschlossen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Gutachten. Die Polizei hat sich nicht besonders hervorgetan, das aufzuarbeiten. Die Staatsanwaltschaft hat sich nicht besonders hervorgetan. Und letztlich gibt es bis heute kein so ein richtig abschließendes, befriedigendes Urteil. Und da sieht man hier an diesem Beispiel nochmal ganz exemplarisch, wie keine Fehlerkultur betrieben wird, wie sofort Einzelfälle abgetan werden, wie Ausflüchte gesucht werden, wie auch ja nicht an der Sache selbst gearbeitet wird, weil wir hätten ja die letzten 20 Jahre darüber diskutieren können, ist der Polizeigewahrsam so, wie er ausgeübt hat, sinnvoll? Brauchen wir denn eine andere Organisation, die das macht? Brauchen wir andere Berufe? Brauchen wir eine Art Polizeigewahrsamsstation, die von Sozialarbeitenden betrieben wird, wo dann vielleicht auch ein, zwei Personen da sind, die sich um die Sicherheit kümmern, aber eigentlich es mehr Diskussion, Betreuung etc. braucht?
Zusammenfassend lässt sich sagen, Fehler passieren überall. Aber darauf kann sich die Polizei nicht zurückziehen, denn Polizei als eine Organisation mit einer großen Befugnis der Gewaltanwendung hat eine ganz besondere Verantwortung, damit umzugehen. Es gibt verschiedene Einflussfaktoren darauf, dass in der polizeilichen Organisation Gewalt übermäßig angewendet werden kann. Dabei geht es nicht nur um Einstellungen von einzelnen BeamtInnen, sondern auch um viele Merkmale in der Institution selbst, wie beispielsweise eine bestimmte Kultur. Um illegaler Polizeigewalt entgegenzuwirken, braucht es mehr Veränderung in der Institution selbst. Es braucht Supervision, es braucht die Etablierung von Fehlerkultur, um bestimmte Fälle auch angemessen aufzuarbeiten.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.